Herzlich willkommen zur Episode 97. Das spannende Buch heute, das ich mitgebracht habe, They Ask, You Answer, und ist auf Deutsch mit einem herrlich amerikanischen Untertitel, so ganz reißerisch, ein revolutionär simpler Ansatz für mehr Erfolg in Vertrieb und Marketing, angepasst an die digitalen Konsumenten von heute. Habe ich nicht auswendig gelernt, sondern abgelesen. Geschrieben hat das Buch der Marcus Sheridan, ist die deutsche Übersetzung ist ganz aktuell jetzt 24 erschienen, und ich bin total happy. Ich habe nämlich den Übersetzer von diesem Buch heute bei mir im Podcast als Leseoptimist dabei, und sag mal, hallo René Neubach, du hast eine Firma namens Content Glory, finde ich auch einen tollen Titel. Schön, dass du da bist, stell dich doch kurz vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Angela. Freut mich sehr, mit dir über dieses Buch, ja, das mein Leben so verändert hat. Nicht nur, weil ich es übersetzen durfte, sondern weil es auch wirklich ein gutes Tool ist, über das wir ja heute wahrscheinlich noch viel sprechen. Zu mir ganz kurz, René Neubach mein Name. Bin seit geboren, wie man vielleicht hört, und aufgewachsen in Wien. Lebe in Wien und Salzburg. Arbeite seit rund 25 Jahren im digitalen Marketingbereich. Habe von Agentur Jobs, ja, vom Kaffeekochen bis zum Art Director, Creative Director, eigentlich sehr viele Positionen durchgemacht, also alles, was man so in einer Agentur machen kann. War dann sehr lange in der Pharmaindustrie tätig und seit 2013 jetzt wieder als selbstständiger Berater tätig, und seit 2016, wie von dir erwähnt, gibt es die Firma Content Glory, die sich damit beschäftigt, Kunden dabei zu helfen, Content-Strategien zu entwickeln, in-house, wenn möglich, zu entwickeln. Also wir sind keine Agentur, sehen uns eher als Beratungsunternehmen, weil wir eben daran glauben, dass Unternehmen am besten für ihre eigene Kommunikation verantwortlich sein sollten und diese auch umsetzen können. Und da hilft unser heutiges Buch, über das wir reden, sehr gut, nämlich diese Dinge dann selbstständig umzusetzen.
Ja, genau. Super. Also, they ask, you answer. Es wird ja immer so schön mit Taya abgekürzt im Buch, ganz nett, sehr eingängig. Also steht ja auch immer wieder im Buch, es ist nicht so sehr eine Methode, sondern eine Philosophie. Und das finde ich einen guten Gedanken, weil es genau, also der Titel bringt es ja auf den Punkt, die Kunden fragen, du antwortest. Das ist, sag mal, wirklich in einem Satz der Inhalt dieses Buches. Das, wenn man das als Philosophie begreift, im Sinne von, und da kommen wir jetzt ja gleich dazu, wirklich mal die Kundenfragen ernst zu nehmen, sich zu überlegen, was beschäftigt meine Kunden, was fühlen die, was fürchten die, worüber freuen die sich und. Und wenn ich diese Fragen wirklich, wirklich, wirklich beantworte, um es mal in diesem schönen Spruch zu sagen, dann überzeuge ich sie auch, gewinne Vertrauen und bekommen sie als Kunden. Und das finde ich super gut ausgeführt, und du hast es ja auch übersetzt, und für mich die Frage, die sich dann gestellt hat, natürlich in Bezug auf dich: Wie bist du denn auf den Markus gekommen und wie hast du dann diese Philosophie für dich übernommen, angenommen und dann auch noch gesagt, und jetzt übersetze ich das Buch?
Wie tatsächlich der erste Berührungspunkt war, kann ich dir jetzt leider nicht mehr genau sagen. Also, ob es jetzt zuerst das Buch war oder ob ich zuerst die Inhalte der dahinterstehenden Agentur von Marcus Sheridan Impact gefunden habe. Wahrscheinlich war es irgendwo so ein Henne-Ei-Thema, wie so oft im Leben. Was aber für mich relativ schnell klar war, als ich das Buch gelesen habe, ist, dass das tatsächlich die Art und Weise, wie ich für meine Kunden arbeiten kann, mit meinen Kunden arbeiten kann, tatsächlich komplett verändern wird. Weil eben, und das macht eben diesen philosophischen Teil irgendwo aus, es so watschen einfach ist, ja, würden wir bei uns in Österreich sagen, und so logisch, dass die meisten Leute sich eigentlich denken würden, warum machen wir das nicht schon längst? Ja, natürlich, wie bei so vielen Dingen, liegt der Hund ein bisschen im Detail, ja, nämlich dass du hast das betont, ja, in deiner Vorstellung jetzt gerade, nämlich wirklich, wirklich zu beantworten. Ja, in der letzten Konsequenz zu beantworten. Das ist das, wo es dann tatsächlich spannend wird. Aber das Grundprinzip ist so irrsinnig einfach, dass ich mir damals einfach gedacht habe, das ist etwas, mit dem wir mit unseren Kunden arbeiten können. Vielleicht auch deswegen, weil, wie ich schon gesagt habe, wir entwickeln Inhaltsstrategien mit unseren Kunden, und wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen hier kennen das vielleicht von sich selber, man bedient Social Media Kanäle und versucht sich jede Woche irgendwo Beiträge irgendwo aus dem Körper rauszuschneiden, ja, damit man irgendetwas publiziert, was jetzt tatsächlich für unsere Zielgruppen relevant ist. Das muss man aber gar nicht unbedingt so künstlerisch, ja, wahnsinnig überkreativ gestalten, sondern indem man die grundsätzlichen Fragen der Kunden eben beantwortet, hat man unendlich großes Potenzial und unendlich viele Möglichkeiten, Inhalte zu erstellen. Und deswegen war es für mich so klar, dass ich da aufspringe. Ich bin dann auch von den Leuten direkt dort bei Impact angesprochen worden, weil es nämlich auch ein Coaching-Programm gibt, beziehungsweise gab, in der Form, es gibt es jetzt immer noch, aber ein bisschen anders, um Coaches zu zertifizieren für The Askewancer. Ja, also damit man Kunden eben tatsächlich durch den kompletten Prozess durchbegleitet, um dann eben auch diese Inhalte entsprechend anwendbar zu machen.
Ja, im Buch wird auch der Workshop-Inhalt beschrieben, finde ich auch super gut. Also das ist das Schöne auch. Natürlich ist klar, er praktiziert im ganzen Buch natürlich das, was er predigt, ne? Also welche Fragen wird sich der Leser dann stellen, wenn er das Buch liest, ist auch das letzte Kapitel, finde ich ganz witzig. Was ich sehr, sehr gut finde, ist dann, ist es der zweite Teil oder der dritte, dass er einfach die großen fünf, die Fragen, die man auf alle Fälle hernehmen kann, also die fünf Themen, mit denen man starten kann bei dieser Beantwortung der Fragen. Und bevor man da also auf die fünf würde ich gern mit dir eingehen, aber ein echtes Aha-Erlebnis hatte ich nochmal. Man kennt ja diese ganzen Analysen, Untersuchungen und wie kaufen Kunden und so weiter. Und da gibt es eben jetzt neueste Studien, die sagen tatsächlich, leuchtet auch ein, 70% der Kaufentscheidungen werden getroffen, bevor das erste Gespräch stattfindet. Und das ist eigentlich genau der Schlüssel für dieses Buch, zu verstehen, hey, bis da irgendwann mal einer ein Kontaktformular ausgefüllt hat oder gar bei mir anruft, hat er schon ziemlich viel recherchiert. Und das ist der Hebel, an dem wir ansetzen müssen. Und deswegen sagt er auch, Vertrieb und Marketing tauschen die Rollen. Also Marketing im Sinne von dieser Außenauftritt und was ich nach draußen jetzt im Internet natürlich gebe, ist wesentlich entscheidender als das, was dann der Vertriebsmitarbeiter im einzelnen Gespräch hier erklärt mit dem potenziellen Kunden.
Absolut, ja. Also darum, um das noch einmal vielleicht ein bisschen zu erklären, wie kommt man drauf? Also es gibt unterschiedliche Studien von Forrester über Google und alle größeren Institute und die Zahlen sind irgendwo so zwischen manche haben 70%, manche haben 90%, einigen wir uns auf die goldene Mitte, sagen wir 80%. Unsere Kunden, Käuferinnen und Käufer, egal was wir anbieten, egal ob B2B oder B2C, sind zu 80% durch den Kaufentscheidungsprozess durch, bevor sie bei uns bei der Tür reingehen, ja, bevor sie ein Kontaktformular ausfüllen, bevor sie zum Telefonhörer greifen, irgendwas zu bestellen, was auch immer es ist. Wenn man sich die Entwicklung ansieht, ja, bevor das Internet aufgekommen ist, also wie das Internet großflächig mehr oder weniger verfügbar war, sagen wir mal so Mitte der 90er Jahre, war der ganze Prozess vielleicht irgendwo bei, kann man sagen, 10, 15, 20%. Ja, das heißt, es hat sich wahnsinnig entwickelt. Wir können jetzt davon ausgehen, das wird auch nicht mehr zurückgehen. Entsprechend natürlich hat der ganze Verkaufsprozess, ja, dieser Verkaufstrichter, dieser Funnel, von dem wir sehr oft sprechen, da hat immer Marketing den ersten Teil, nämlich einen Markt zu schaffen, Awareness zu generieren für ein Produkt, für ein Problem, was auch immer es ist. Das war der Teil, den Marketing abgedeckt hat. Der Teil, als die Kunden dann mit uns in Kontakt getreten sind, war immer und ausschließlich Verkäufern vorbehalten. Ja? Und das hat sich in den letzten Jahren halt einfach wahnsinnig gewandelt. Und so ist dieser Trichter immer mehr nach unten gewandert. Das heißt, eigentlich der Einfluss von Marketing auf Kaufentscheidungen hat drastisch zugenommen. Und in einer gut funktionierenden Welt mussten die Verkäufer, ich überspitze das jetzt absichtlich, ja, alle Verkäufer, die uns hier zuhören, ja, mögen mir das verzeihen, mussten eigentlich nur mehr sagen, okay, bitte hier unterschreiben und der Vertrag ist erledigt. Natürlich funktioniert das in der Praxis nicht ganz so. Ja. Was aber zur Folge hat, und das ist auch ein wesentlicher Teil dieses Buches, dass Marketing und Vertrieb viel stärker mit mit Hilfe der Beantwortung dieser Fragen zusammenarbeiten müssen, um erfolgreicher zu sein, weil unsere Kunden wollen Antworten auf ihre Fragen haben. Und wenn sie im Rahmen ihres Beschaffungsprozesses, ihres Kaufprozesses diese Antworten nicht bekommen, was wird dann passieren? Sie werden woanders hingehen und irgendjemand wird ihnen die Antworten geben. Und die Leute, die ihnen die Antworten geben, werden mit größerer Wahrscheinlichkeit das Geschäft machen, als wir es machen. Und das ist genau das, was da dahinter steckt. Das ist auch ganz wichtig vielleicht zu erwähnen, dass DSQNC in erster Linie eigentlich keine Marketingphilosophie ist, also per se schon, aber eigentlich ist es eine Sales-Philosophie, weil wir eben davon ausgehen, dass unsere Kunden schon so weit sind, bis sie mit uns in Kontakt treten, dass wir sie so gut wie möglich informieren müssen und alle ihre Fragen, die sie haben, eigentlich beantworten, damit sie dann tatsächlich schneller zu einer Kaufentscheidung kommen. Deswegen in erster Linie ein Verkaufsprojekt.
Ja, genau, super. Und was sehr schön ist im Buch, er hat ganz viele Geschichten und Beispiele. Ist ja auch seine eigene Geschichte von Markus als Poolverkäufer. Finde ich sehr lustig. Ich habe noch nie mich mit Pools beschäftigt. Ich glaube, jetzt weiß ich alles über Glasfaser.
Ich davor auch nicht, ja, muss ich auch sagen.
Genau, das ist dann ganz spannend. Was aber dann schon eben sehr schön macht, ist bei diesen Big Five, also diesen Fragestellungen, die können wir ja mal so durchgehen. Ist da die erste große Frage, und das leuchtet mir total ein, ist natürlich Preisgestaltung und Kosten. Also jeder Kunde, das kann ich auch von mir bestätigen, ne? Ich suche ja öfter mal Tools und jenes und solches. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn auf einer Seite nicht zu finden ist, was das Ding kostet. Und dann kaufe ich es auch nicht, weil irgendwie denke ich mir, ja, wollen die mir was verheimlichen? Oder ich denke, boah, das muss ja irre teuer sein. Ne, so. Und das schreibt er auch so nett. Warum schreiben Unternehmen keinen Preis auf die Seite? Es gibt immer drei Gründe. Erstens, entweder, ja, bei uns ist ja alles ganz anders. Ne? Und das ist natürlich bei Steuerberatern, bei meinen Kunden, das wäre sofort die Antwort. Ne? Also, nee, können wir nicht draufschreiben. Das hängt ja davon ab, kommt ja drauf an. Das zweite ist, ich will ja nicht, dass meine Konkurrenz die Preise erfährt. Was auch eigentlich totaler Quatsch ist. Bei den Steuerberatern, die haben eine Vergütungsverordnung. Die haben sogar eine gleichartige Grundlage alle. Und das Dritte ist das Lustigste, weil wir Angst haben, wir vergraulen uns unsere Kunden. Und da schreibt er ja so schön, was, wenn du Angst hast, dass du deine Kunden mit einem Preis vergraulst, was machst du am Markt? Dann machst du grundsätzlich was falsch. Und da gibt er aber ziemlich spannende Anregungen und Ideen. Und ich habe es auch auf deiner Seite natürlich gefunden, wie du das machst. Und finde das ziemlich gelungen. Das würde ich mal gerne auch mit dir diskutieren. Auch jetzt in Bezug auf meine Steuerberaterkunden. Wie es gelingt, dass man wirklich über diese Preise vernünftig spricht.
Ja, also du hast ja die, vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück, was hält uns davon ab? Oder versuchen wir es von einer ganz anderen Seite zu betrachten. Wenn wir in der Rolle der Käufer und Käuferinnen sind, und du hast das ja selber auch erwähnt vorhin gerade, wie verhalten wir uns dann? Was erwarten wir uns? Wir möchten wissen, was die Dinge kosten. Und wir möchten verstehen, warum die Preise so sind, wie sie sich zusammensetzen. Ne? Vielleicht auch ganz wichtig. Es ist keine Empfehlung jetzt für jeden, eine komplette Preisliste auszugestalten. Ja, niemand erwartet von einem, dass wir absolut die konkreten Preise wohin schreiben. Ja, bleiben wir bei dem Beispiel der Swimmingpools. Ja, wir kommen gleich auf die Steuerberater auch, aber bleiben wir bei den Swimmingpools. Ein Swimmingpool kostet von bis. Was treibt den Preis? Die Größe, was gibt's für Zusatzausstattung und so weiter und so fort. Womit muss man rechnen? Was zahlen unsere Kunden im Durchschnitt für so einen Pool? Und genau dasselbe, wenn wir das jetzt umlegen auf deine Steuerberater, ist ja im Prinzip genau das Gleiche. Ja, kann sagen, unsere Kunden zahlen für die Leistung X mit einem Jahresabschluss, Bilanzierung im Durchschnitt so und so viel. Die Preise richten sich nach, weiß ich nicht, ich sage jetzt irgendwas, ja, Umsatz, vielleicht kommt Lohnverrechnung noch dazu, ja, wie verrechnen wir Löhne, ja, was sind so ungefähr die Tarife, nach welcher Tarifordnung rüsten wir uns, aber wie kommen die Preise zustande, wie sie sind, was sind vergleichbare Preise auf dem Markt? Das heißt, mehr über den Markt zu sprechen und weniger über, das kostet jetzt bei mir und das ist jetzt der endgültige Preis, das ist absolut wichtig. Und der zweite Punkt, den du auch angesprochen hast, ist, wenn wir zu teuer sind für jemanden, dann muss das jetzt nicht unbedingt was Falsches sein. Weil wenn wir sagen, das ist unsere Price Range, das ist die Schicht an Kunden, die wir haben möchten, denen dieses Service diesen Preis wert ist, dann ist das genau die Leute, die wir damit erreichen wollen. Und wir wollen auch disqualifizieren. Also das ist vielleicht auch ein ganz ein wichtiger Punkt. Wir versuchen immer alles so, so schön zu glätten, dass wir ja möglichst viele Leute in so ein Fangnetz hineinbekommen, um am Ende des Tages die ganzen kleinen Fische wieder ins Meer zu schmeißen, ja, wenn wir bei der Angelmetapher bleiben. Aber für uns bedeutet das, wir alle verbringen Zeit, unsere Kunden mit uns, wir mit unseren Kunden, die dann eigentlich nur über den Preis kaufen wollen und sowieso nicht bei uns kaufen werden, weil wir einfach zu teuer sind für sie. Und somit können wir uns eigentlich alle die Zeit ersparen. Und deswegen ist es auch ein sehr hilfreiches Konstrukt in Zeiten des Personalmangels, des akuten, dass wir einfach unsere Zeit optimieren. Ja, und so muss man das Ganze natürlich auch betrachten.
Ja, super Punkt, den du nochmal ausdrücklich ansprichst, weil der ist mir auch beim Lesen immer wieder klar geworden. Dieses mit den Antworten qualifiziere ich meine Kunden vor. Und das ist das Wichtige. Und wirklich genau jetzt beim Preis lässt sich das super gut zeigen. Ich habe so einen schönen Spruch gelesen, den kann man auch toll auf die Webseite schreiben nach dem Motto, wenn der Preis für Sie nicht passt, passen wir nicht zusammen. Super Spruch, ne? Und das könnte man jetzt bei den Steuerberatern, habe ich dann auch nochmal nachgedacht, da würde das super gut funktionieren, wenn du einfach sagst, das sind die Faktoren, die das Honorar beeinflussen, so wie du schon gesagt hast, es ist, da wäre es die Art der Beleganlieferung, machst du Jahresabschluss oder EÜR, hast du Kasse, ja oder nein, wie viel Bankkonten hast du, wie viel Risiko steckt drin, bei einer BP, wie viel Haftung habe ich eventuell, also da hängt ist dann die Umsatzklasse und solche Geschichten. Das kann man wunderbar beschreiben und dann eben sagen, und ich sage jetzt mal, ein Unternehmen mit 2 Millionen Umsatz und 20 Mitarbeitern zahlt bei uns für den ganzen plumperer Quatsch 7.300 € im Jahr. So. Also so, und das finde ich sehr schön. Du musst nicht, wie du sagst, jetzt eine detaillierte Preisliste haben. Es hängt ja wirklich davon ab, von den einzelnen Faktoren, was dann als letztlicher Preis dasteht. Aber einfach dieses, ich gebe dem Kunden eine Vorstellung davon, was ihn erwartet,
Ja,
auch in Sachen Preis.
absolut. Ja. Und die Range geht halt vom bis, ja, so wie du es jetzt erwähnt hast. Und wenn jetzt zum Beispiel so ein kleiner, ich glaube in Deutschland sagt man so ein kleiner Tante-Emma-Laden, ja, halt jetzt irgendwo sagt, das ist mir diese 7.300 € oder was du jetzt genannt hast als Summe, sind mir einfach zu teuer und eigentlich ist mir das alles viel zu viel, ich brauche diesen ganzen Heckmeck nicht, dann ist das ja in Ordnung. Aber dann ist wahrscheinlich ein anderer Steuerberater, der auf kleinere Unternehmen optimiert ist, die bessere Lösung für mich. Und wieso nicht? Ja, ich denke mal, der Markt ist groß genug, ja, dass man auch wirklich sagen kann, das sind die Kunden, mit denen, für die wir die beste Lösung sind. Ja, ohne es zu sagen vielleicht. Ja, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Ja, das ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor in diesem ganzen Prinzip, nämlich nicht zu viel über sich selbst zu sprechen, nicht herauszustreichen, wie großartig man ist, ja, sondern, und das ist vielleicht eines der anderen Big Five, nämlich unsere Kunden darüber sprechen zu lassen, nämlich welche Auswirkungen die Zusammenarbeit für sie hatte, also welche Ergebnisse unsere Kunden erzielt haben. Ja? Also es geht jetzt auch nicht darum, dass man umschmeichelt wird, ja, und unsere Kunden für uns schleimen lässt, ja, sondern tatsächlich sagt, durch die Arbeit mit dem Kunden konnten wir so und so viel Zeit einsparen, haben die und die besseren Ergebnisse, konnten uns auf andere wesentliche Dinge konzentrieren und lassen unsere Kunden sprechen. Da brauchen wir nicht mehr erklären, wie großartig wir sind. Und wenn man sich den Großteil der Webseiten von Unternehmen heutzutage anschaut, und man macht einmal, das kann jedes Unternehmen für sich selber machen. Wie oft kommt das Wort ich oder wir vor? Und wie oft kommt das Wort sie oder ihr vor? Und wenn da nicht die Ratio 80 zu 20, 80% zu 20% in Richtung des Kunden ist, also nicht wir und ich, dann sollten wir mal drüber nachdenken, wie man das Messaging ändert, weil am Ende des Tages wollen unsere Kunden wissen, wie können wir ihnen helfen? Warum sind wir für sie die beste Lösung?
Ja, genau. Und das ist dann auch der nächste Punkt, der da super gut dazu passt. Also Big Five Fragen, Preis und Kosten ist das eine. Und das zweite, ist auch dann, du hast es schön übersetzt, ne? Die Kunden wollen immer das Gute, das Schöne und das Hässliche. Also The Good, The Bad and The Ugly, berühmter Film. Und
Ja.
Aber, und das ist dann das Nette, das Hässliche interessiert uns am meisten, ne? Also irgendwie die schlechten Bewertungen. Jeder sucht nach den schlechten Bewertungen und liest die zuerst. Sehr, sehr lustiges Phänomen. Und dann eben auch genau dieser Tipp, es ist wirklich, es ist so simpel, aber es ist nicht einfach in der Umsetzung. Dieses, ja, und dann greife ich das halt auf. Ja, was sind genau die Fallstricke, die Stolpersteine? Das, was kann schiefgehen? Oder welche Befürchtungen hast du? Und das aufzugreifen und dann einfach zu beschreiben und zu sagen, ja, also beim Pool jetzt wieder, ja klar, es gibt Glasfaserpools, die kriegst du bei uns, aber es gibt auch Betonpools und die können auch super gut sein, weil Glasfaser hat die und die Nachteile, das muss man wissen. Und wenn man sich dafür entscheidet, dann kauft man die mit ein, aber das ist dann okay, weil du bist ja jetzt ein informierter Kunde. Also ich finde diesen Gedanken da auch nochmal so wichtig, der da so gut rüberkommt. Wir gehen davon aus, dass unsere Kunden intelligente Menschen sind, die gut informiert eine Entscheidung treffen wollen und nicht von uns dumm gehalten werden nach dem Motto, ja, ich sag erstmal nichts, ne? Wenn der dann gekauft hat und drauf kommt, ist selber schuld, aber dann habe ich nichts mehr damit zu tun. Und das ist so schön in dem Buch.
Genau. Und ich meine, das ist ja auch etwas, also jetzt sagen wir mal, seriöse Unternehmen wollen ja unter allen Umständen vermeiden, dass ein Kunde von uns einen sogenannten Buyer's Remorse hat. Ja, das heißt einfach bereut, einen bestimmten Kauf getätigt zu haben. Ja, im Buch wird zum Beispiel sehr klassisch über das Thema Gebrauchtwarenhandel gesprochen, weil das so ein Klassiker ist, ja. Und im Englischen gibt es einen Ausdruck für solche Schrottkarren, ja, den nennt sich Lemon, ja, also so wie die Zitrone. Finde ich eigentlich einen wahnsinnig charmanten. Ich habe mir noch kurz überlegt, ob ich den Ausdruck ins Deutsche mit übernehmen soll, habe ich aber dann gelassen. Aber zurückzukommen aufs Wesentliche. Wir wollen ja nicht, dass die Leute das bereuen. Ja? Bei den Pools ist es so, du hast jetzt zwei Themen miteinander verknüpft und beides ist richtig. Das eine ist Probleme, das zweite der Big Five und das dritte ist Vergleiche. Ja? Und die gehen natürlich oft Hand in Hand, weil die Probleme beispielsweise mit den Pools sind jetzt, die gibt es nur in bestimmten Größen, in bestimmten Tiefen. Ja? Und gibt es noch ein paar andere Faktoren, kommen in ganz klaren Shapes, ja, also in bestimmten Formen. Und wenn du was anderes möchtest, dann musst du was anderes nehmen. Was uns dann zum Vergleich bringt mit, so wie du gesagt hast, es gibt halt Vinylpools, es gibt Betonpools, ja, es gibt Aufstellpools, was auch immer für dich irgendwie das Beste ist. Das sind die Vorteile, Nachteile, die diese Lösungen miteinander haben. Und das mache ich sehr transparent, objektiv und ehrlich, weil ich nichts behaupten kann, dass für jeden meine Lösung die beste ist. Und es ist grundsätzlich in dem allen, das haben wir vielleicht so noch gar nicht herausgestrichen, grundsätzlich sind wir, egal in welchem Bereich wir sind, und das gilt jetzt für deine Zuhörerschaft der Steuerberater umso mehr, sind wir im Bereich des Vertrauens. Ich muss das Vertrauen haben, dass das für mich die beste Lösung ist. Ich muss das Vertrauen haben, dass die mich nicht über den Tisch ziehen, mich nicht übervorteilen und meinen Erfolg, ja, als bestes Interesse für sich selber definieren können. Und dieser Grundsatz des Vertrauens, der lässt sich eben mit innerhalb dieser Big Five am allerbesten transparent und ehrlich kommunizieren, ja, indem ich halt nicht die ganze Zeit sage, ich bin der Beste und Schönste und der Größte und alle anderen gar nicht hingehen kannst. Ja, deswegen auch fünfte der Big Five ist diese Best-of-Liste, ja, wo es ja den meisten Leuten, mit denen wir über dieses Thema sprechen oder die dieses Buch lesen, denen haut es den Vogel raus, weil die Story ist nämlich die, wer sind die besten Steuerberater im Raum Nürnberg, sagen wir mal. Ja? Oder ich mache die 10 besten Steuerberater, wo es den Leuten wirklich den Vogel raus hat. Ich schreibe die 10 besten Steuerberater dorthin, schreibe, was sie machen und wo die ihre Spezialisierung. Ich muss sie ja nicht mal bewerten, warum sie da sind, sondern sie nur beschreiben. Und ich setze mich selber nicht in den Vogel raus. Ja, weil wir denn behaupten, wie kann denn das sein? Ja, wir sagen, das sind die Besten und wir selber setzen uns nicht drauf. Ja, weil wir müssen einmal überlegen, wo findet denn der interessierte Leser, die Leserin, diese Informationen? Auf unserer Webseite. Das heißt, die sind schon bei uns. Ja, aber wie großartig ist das? Und indem ich ganz offen sage, die sind deswegen alle gut und dann informiere ich mich weiter auf dieser Seite, dann komme ich ja eh drauf, ob das jetzt der Richtige für mich ist, weil ich eben dieses Vertrauen habe, dass der mir ganz offen sagt, wer sind die anderen, wo ich hingehen könnte. Und das ist eben auch ein sehr spannender Aspekt, den man oft, sagen wir mal, nicht mit hundertprozentiger Konsequenz umsetzt. Also diese Bestenlisten sieht man sehr oft, aber die meisten schaffen es nicht, der Tatsache zu widerstehen, dass sie sich selber auf die Liste setzen.
Ja, genau. Und also bei diese Bestenliste, ich habe schon auch, ich finde es eine super witzige Idee, habe auch geschmunzelt, weil das ist was, das kann ich mir dann bei Steuerberatern nicht wirklich vorstellen, dass die auf ihre Website schreiben, um mein Kollege XY im Nachbarort, der ist übrigens super. Ich weiß gar nicht, also ein paar so Wettbewerbsregeln gibt es auch bei Steuerberatern. Ich glaube, da würden die auch Ärger bekommen mit der Kammer. Also das kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber ist ja egal. Wo ich
Ja,
noch
wir können ja
mal,
einen Aufruf machen, Angela. Wer irgendwer von
wer
den
traut
Steuerberatern,
sich?
die hier zuhören, wer traut sich als Erster? Ja, weil, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Ja, alle diese Dinge, über die wir jetzt sprechen und die in dem Buch beschrieben sind, sind Dinge, die machen nicht viele Unternehmen.
Ja.
Und schon gar nicht Steuerberater, so wie du jetzt richtig gesagt hast. Wir gehen jetzt einmal davon aus, es gibt nicht viele, die das machen würden. Ja, und ich bin mir sicher, innerhalb der Wettbewerbsregeln kann man das machen, indem man eben nicht bewertet, indem man einfach nur die Leute, warum soll man sie nicht nennen? Ja, der große Vorteil, den man dadurch natürlich erzielen kann, wenn ich der Erste bin, der die Fragen der Kunden so beantwortet, wie sie sie nämlich stellen, sprich in Google eintippen, vielleicht später mal in einen ChatGPT eintippen, ja, wie auch immer. Und ich bin derjenige, der die Antworten gibt. Als Erster bin ich, habe ich zumindest den ersten Kontakt. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, der den ersten Kontakt mit einem Kunden hat, ist meistens auch der, der das Geschäft dann am Ende des Tages macht und beauftragt hat. Ja, so natürlich qualifiziert, die Kunden qualifiziert sind dafür. Aber das ist der Punkt und ich glaube, hier gibt es einfach wahnsinnig viel Potenzial, das noch viel zu wenig und das branchenübergreifend ausgeschöpft wird.
Ja, genau. Aber da nochmal auch zurück zu dem Punkt, den fand ich nämlich ganz spannend, da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, gerade bei diesen Vergleichen und dann möglicherweise mit Bewertungen oder die Besten. Was sich zum Beispiel Unternehmer durchaus fragen ist, naja, ich könnte ja meine Buchhaltung selber machen, do it yourself, oder es gibt ja auch selbstständige Buchhaltungsfirmen oder es gibt eben andere Steuerberater. Und das aufzugreifen, ich finde, das ist zum Beispiel ein schöner Blogbeitrag, zu sagen, hey, wenn du deine Buchhaltung selber machen willst, super Idee. Da gibt es LexOffice, da gibt es Zendesk oder diese oder jene Lösung. Wir haben viele Kunden, die machen das auch, die sind da total happy damit. Und das sind dann die Voraussetzungen oder das musst halt bedenken, wenn du das machst und und.
Ja.
Oder man könnte auch sagen, hey, du willst deine Steuererklärung selber machen, auch eine gute Idee. Nimm Wieso, nimm Dings oder jenes, gibt es ja auch so Programme. Oder, und jetzt wäre es witzig, ne, da sind wir wieder bei den Besten. Oder übrigens, der Lohnsteuerhilfeverein bei uns im Ort ist total super. Der macht es klasse, der ist da spezialisiert drauf. Können wir dir ans Herz legen, wenn du das wirklich professionell abgewickelt haben willst, geh dahin. Und dann hätte man das nämlich schön verknüpft miteinander und du empfiehlst quasi jemand anderen und sagst, aber du natürlich und subtil sagst du, natürlich kannst du auch zu uns. Und dann jetzt könnte man, das wäre sehr schön, das können wir jetzt alles so quasi rundum verknüpfen. Und dann schreibst du noch dazu, also sie können zum Lohnsteuerhilfeverein gehen, das ist eine super Geschichte. Oder sie kommen zu uns und üblicherweise bezahlt ein Einkommensteuermandant 750 Euro.
Also, ich meine, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde meine Kunden sogar, also wahrscheinlich, ich suche immer nach einem besseren Wort für educaten, ja, also anlernen in Wirklichkeit. Ich würde tatsächlich als Steuerberater meinen Kunden erklären, wie sie ihre Buchhaltung am besten alleine gestalten. Weil am Ende des Tages bleiben ja dann die offenen Fragen, die ja eigentlich der Steuerberater in seiner Expertise beantwortet. Ja, und dann kann ich sagen, das ist wieder die Überleitung zu den Preisen. Ja, wenn ich meine Buchhaltung zu einem großen Teil selber erledigen kann und dann die Belege anliefere in einer bestimmten Art und Weise, dann erspare ich mir auch Geld. Und der Steuerberater stellt sicher, dass dann die Steuer richtig eingereicht ist, dass da keine Probleme auf mich zukommen, keine Nachzahlungen, whatever. Ja, am Ende des Tages, dass der Benefit für mich ersichtlich ist, dass ich einfach mir Zeit erspare und am Ende des Tages natürlich auch Geld, ja, oder in derselben Zeit andere Dinge umsetze. Also ich bin zum Beispiel auch so ein Opfer, ja, dass ich früher im Monat wahrscheinlich einen Tag gebraucht habe, um meinen Monatsabschluss zu machen, ja, mit der Art und Weise, wie ich meine Belege aufbereitet habe und so weiter. Und mittlerweile habe ich das auf eine gute halbe Stunde, manchmal auch Stunde, je nachdem, wie viele Belege es gibt, ja, runter dividiert. Und gleichzeitig erspare ich mir noch Geld beim Steuerberater. Ja? Also es ist, ich glaube, da muss auch jeder irgendwo seinen Weg finden. Und warum soll ich nicht der Steuerberater meine Kunden dahingehend erziehen und ihnen das Wissen geben? Das ist ja auch, nochmal, das ist ja kein Geheimwissen. Ja? Das Wissen ist ja theoretisch überall verfügbar, aber warum soll ich das als Steuerberater nicht machen?
Ja, du hast nochmal das richtige Stichwort genannt. Ich finde, das englische Wort ist auch viel schöner als das deutsche an der Stelle, dieses to educate.
Ja.
Schreibt er auch ganz oft im Buch, dieses, du bist der Lehrer deiner Kunden. Also das ist deine Rolle an der Stelle. Und zwar, wir sind in der Erwachsenenbildung. Und da finde ich das jetzt nochmal einen super guten Gedanken, weil gerade jetzt kommt irgendwie KI und Co. um die Ecke. Jetzt werden sich ja immer mehr Unternehmer auch fragen, naja, gut, in diesen Buchführungstools gibt es immer mehr so Automatisierungsmöglichkeiten. Warum soll ich das denn jetzt beim Steuerberater überhaupt machen lassen? Das kostet ja nur Geld. Und so wie du sagst, großartiger Blogartikel an der Stelle zu sagen, wie du dir, lieber Unternehmer, im Monat 7 Stunden Zeit sparst, indem du deine Buchführung selbst machst und dann auch noch die Kosten für einen Steuerberater. Wenn ich das als Steuerberater auf die Website schreibe, genialer Gedanke. Ich erkläre dir, lieber Kunde, wie du dir das Geld sparst, bei mir Buchführung zu machen. Und gleichzeitig aber natürlich klar ist, aber wenn er dann qualifizierte Fragen hat oder den Jahresabschluss macht oder braucht, dann ist er bei mir. Anstatt die jetzt alle ziehen zu lassen, nach dem Motto, weil das kriege ich dann immer zu hören von meinen Steuerberaterkunden, nein, ich kann denen, das ist doch Quatsch, weil vor allem, die machen das so schlecht und grauslich, die Buchführung, dass ich dann beim Jahresabschluss noch mehr Arbeit habe. Denke ich mir immer, naja, du könntest deinem Mandanten das einfach mal beibringen, dass er es gut macht, damit du nicht die
Absolut.
Arbeit hast.
Absolut, absolut. Und auch hier wieder habe ich ein sehr gutes Beispiel, weil ich wirklich wahnsinnig viel Aufwand damit hatte, bis irgendwann einmal, aber nach Jahren der Zusammenarbeit, der Steuerberater zu mir gekommen ist und gesagt hat, warum machst du das nicht viel einfacher und so und lieferst uns quasi die Belege einfach so in einem PDF? Und ich so, weil ich nicht gewusst habe, dass ich das so machen kann, weil ihr mir gesagt habt, ich soll so. Also, ja, wenn ihr mir das früher sagt, erspare ich mal 2 Jahre meines Lebens so ungefähr, ja, die ich mit dem Mist verbracht habe. Also, und nochmal, und das Schöne war, was du jetzt vorher gerade erwähnt hast, die Leute sind ja schon bei mir, wenn sie diese Informationen bekommen. Das heißt, der Schritt, mich zu kontaktieren, ist ja ein viel, viel kürzerer, weil sie sind ja schon in meinem Haus, in meinem digitalen Haus in dem Fall. Ja? Und das ist halt das Schöne an dem Prinzip. Und vielleicht auch hier ein Fehler, den man vielleicht von vornherein ein bisschen entgegenwirken kann, ist, in diesem Big Five geht es nicht darum, einen Preisartikel zu schreiben oder einen Problemartikel zu schreiben, sondern jede mögliche Frage, die mir mein Kunde stellen kann, in genau der Art und Weise zu beantworten. Ja? Das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen, was sind tatsächlich die Fragen von meinen Kunden? Das heißt, ich muss eigentlich ein besserer Zuhörer werden. Ja? Nur dann kann ich ein besserer Lehrer werden oder Educator. Ich mag das englische Wort immer noch lieber, ja, als den
Genau.
Lehrer kann mit meiner Schulzeit zu tun haben, ja, die mich vielleicht immer noch verfolgt, ja, nach vielen, vielen Jahren. Aber anderes Thema. Aber das einfach, ich bin ein besserer Educator, wenn ich ein besserer Zuhörer bin. Weil wenn ich nämlich verstehe, was das Problem ist und was die Fragen sind meiner Kunden, dann kann ich die besser beantworten. Ja, und das wäre auch so der erste Schritt, wie ich mit dem Ganzen starte, dass ich mal tatsächlich alle Fragen, die ich jemals gehört habe von einem Kunden, notiere. Und die nach Priorität geordnet und nach Wichtigkeit halt einfach beantworte. Es ist relativ simpel. Ja, man muss es nur auf die richtige Art und Weise tun und man muss es tun. Das ist, glaube ich, der springende Punkt.
Und das ist das genau, also simpel ist der Gedanke, aber die Umsetzung, dieses Tun, das ist dann die große Hürde. Was ich aber auch nochmal sehr schön fand im Buch, den einen Satz, da konnte ich dann auch schmunzeln dabei, Inhalt schläft nie. Dieses, ne? Da wüsste ich auch gerne mal deine Erfahrung, weil du bist ja auch HubSpot Partner. Er hat ja in dem einen Kapitel über die Analysen und was man alles misst und Statistiken und über HubSpot oder ähnliche Tools kann man ja wirklich nachvollziehen. Also da bin ich jetzt, also kenne ich mich jetzt gar nicht aus, aber finde ich super spannend. Sage ich mal, der Besucher, der auf deine Webseite geht, was er für Seiten alles angeguckt hat, was er danach macht, was er davor macht, was er überhaupt noch macht. Und dann schreibt er ja, er hat selber dann herausgefunden, dass die Kunden die mindestens 30 Seiten, was ja irre viel ist, ne? Mindestens 30 Seiten lesen, also 30 Blogbeiträge bei ihm, dass die mit der höchsten Rate dann, dass die Interessenten sind. Und das muss man
Ja.
sich auch nochmal vergegenwärtigen. Da merkt man auch, die Kunden wollen sich informieren. Die lesen gerne, wenn es sie betrifft und wenn es sie interessiert. Also nicht so dieses, ja, es muss möglichst wenig Text sein. Ja, das stimmt über diese allgemeinen Blabla-Geschichten. Es gibt uns seit 1739. Aber das Inhaltliche interessiert die. Und das fand ich nochmal sehr spannend. Und da wüsste ich gerne, wie du da mit HubSpot selber solche Analysen fährst.
Ja, also jetzt vom analytischen Teil, um die Frage konkret zu beantworten, gibt es ja mehrere Wege. Das eine ist, was du eh schon erwähnt hast, ja, herauszufinden, wie viele Seiten, wie viele Touchpoints können wir ja auch nehmen. Aber wir können ja da E-Mails mit reinnehmen, wir können ja alles Mögliche mit reinnehmen. Hat ein Kunde, bevor er tatsächlich ein Formular ausfüllt bei mir oder kauft? Ja, und das kann ich mit HubSpot natürlich sehr gut messen. Also ich kann jetzt sagen, wenn jemand sich zum Beispiel zu einem Webinar anmeldet, ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wie viele Webinare Steuerberater machen zu bestimmten Schwerpunktthemen. Ja, ich denke mal, so gegen Ende des Jahres hin wäre mal so ein, wie bereite ich meinen Jahresabschluss gut vor, Webinar, wahrscheinlich ein großer Renner, sagen wir mal, was alles wieder potenzielle Leads sind. Aber wie finden die Leute dorthin? Wie kommen sie hin? Und da kann ich natürlich auch messen, wie viele Personen haben ihren ersten Touchpoint bei einem bestimmten Artikel auf unserer Webseite? Und da ist auch spannend vielleicht zu erwähnen, es ist eigentlich unglaublich, aber Marcus Sheridan hat ungefähr 2010 begonnen mit dem ersten Artikel, was sind die Kosten von einem Fiberglaspool? Und jetzt wirklich, das wird die Zahlenfaxe unter deinen Steuerberatern am meisten interessieren. Wir haben jetzt 2024, das heißt 14 Jahre war der Artikel online oder 15 Jahre sogar. Und hat in dieser Zeit nur dieser eine Artikel, weil er der erste Touchpoint war, wo Leute über Google hingekommen sind, mittlerweile 25 Millionen Dollar verdient. Dieser eine Artikel. Weil es der erste Touchpoint war, über den Kunden dort hingekommen sind, ein Formular ausgefüllt haben, um ein Angebot zu bekommen oder irgendwelche anderen Informationen downzuladen, war der erste Touchpoint. 25 Millionen Dollar in 14 Jahren. Ja. Dasselbe gibt es mit einem Problemartikel. Ja. Der hat jetzt unwesentlich weniger verdient. Ja, nur dieser eine Artikel. Und diese Zuordnung kann man natürlich über bestimmte Tools sehr gut messen. Ja, weil ich eben am Ende des Tages weiß, wer hat gekauft und was war der Weg dieses Käufers dorthin. Das wird in der weiteren Zukunft mit diesen ganzen Cookie-Policies von Google und so weiter immer schwieriger werden, das durchzumessen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber ja, trotzdem habe ich ja gewisse Touchpoints, die ich immer noch messen kann und ich kann die Anzahl der Touchpoints messen. Und am Ende des Tages werde ich herausfinden, dass je mehr Touchpoints ein Kunde hat, umso eher wird er bei mir kaufen. Und das ist genau die Erkenntnis, die hier umgesetzt wird. Der zweite Punkt ist, du hast begonnen, Inhalt schläft nie. Es geht auch darum, was auch die wenigsten Unternehmen machen, eine Webseite zum besten Verkäufer in meinem Team zu machen. Warum zum besten Verkäufer? Ja, der nimmt keinen Urlaub, der schläft nie, ja, und ist immer verfügbar. Ja. Ich muss nur diese Buyer's Journey auf einer Website so gut abbilden, dass der Kunde immer weiß, was ist jetzt mein nächster Schritt? Was muss ich als nächstes für eine Überlegung anstellen? Welche Entscheidung muss ich als nächstes treffen? Das heißt, einen Verkaufsprozess ins Digitale umlegen, ja, vielleicht kurzer Zwischensatz, viele Unternehmen haben diesen Verkaufsprozess nicht einmal in ihrem Verkaufsprozess. Das heißt, nämlich basierend auf den Entscheidungen der Kunden. Und da dann am Ende des Tages auch etwas zu haben, das diesen Umfang, dass alle diese Fragen vielleicht in einem Kompendium beantwortet, dass ich dem Kunden zusenden kann, sagen kann, so arbeiten wir, das kostet es mit uns zu arbeiten, das sind die Probleme, das sagen über unsere Kunden, über uns, ja, wir nennen das einen Buyer's Guide, der hat im Normalfall, Überraschung, Überraschung, 30 Seiten, ja, so ungefähr. Und das bitte ich meine Kunden, sich anzusehen, bevor wir zu einem alles entscheidenden Termin kommen. Warum? Weil ich uns da wieder allen sehr viel Zeit erspare. Und wenn der Kunde sagt, ja, ich habe mir den Buyer's Guide durchgelesen, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ja, für mich passt das nicht. Fair enough. Ja. Aber ist gut. Wir brauchen aber beide diesen Termin nicht wahrnehmen, der uns eigentlich davon abhält, dass wir beide irgendwas anderes machen, ja, was uns vielleicht weiterhilft. Und Genau, das ist die Intention dahinter. Also dieses wirklich eine Website nicht nur als Marketing-Tool oder als Selbstbeweihräucherungstool, sondern wirklich als Sales-Mitarbeiter, ja, oder Mitarbeiterin, ja, zu definieren und genau auch so zu verwenden und alles daran zu setzen, dass am Ende des Tages ein Geschäft rauskommt. Das ist es, worum es geht in der ganzen Geschichte. Ja, um das Ganze auch ein bisschen abzurunden.
Ja, genau. Das passt jetzt nochmal super dem Buyer's Guide, weil das habe ich auch, da hatte ich auch so einen Aha-Moment in dem Sinne. Auch damit qualifizierst du deine Kunden wieder vor. Er beschreibt es ja richtig gut ausführlich mit Formulierungsbeispielen. Ja, du schickst quasi deinem potenziellen Kunden diese 30 Seiten oder was es, wie es jetzt bei dir ist, und sagst: Bitte liest dir das durch, bereite dich vor. Und wenn er sich nicht vorbereitet, weiß ich auch, der ist nicht kaufbereit, wenn du so willst, ne? Weil
Oder
anscheinend
kauft nur über den
in.
Preis und ich scheide aus diesen Gründen aus. Ja, beides hilft mir nicht
Genau.
weiter. Ja.
Genau. So, und das ist das Geniale an dem Gedanken. Und da habe ich auch wieder an die Steuerberater gedacht. Ja, genau, wenn ich jetzt meinem potenziellen Interessenten vorweg eben sag: Hey, liest dir das vorher durch. Das sind unsere Spielregeln der Zusammenarbeit. So wirst du uns dann die Sachen anliefern. So und so bereiten wir das vor. Das und das. Das wird der Umfang sein. Und alles, was wir von dir brauchen. Und was es kosten wird. Und wenn der Mandant nicht mal bereit ist, das sich anzuschauen, dann weiß ich auch, der ist später nicht bereit, mir gut zuzuarbeiten. Da werde ich immer Ärger haben, die Belege von dem werde ich immer hinterherlaufen müssen, weil er offensichtlich gar kein Interesse hat, auch mir irgendwie das Leben
Ja,
leichter zu machen. Und
ja,
dafür finde ich das total genial.
ja. Absolut, absolut. Also ich glaube, man erkennt dann einfach, passt man zusammen oder passt man nicht zusammen. Ja. Und auch das ist jetzt vielleicht in unseren Breitengraden, ist es ein bisschen schwierig, da tatsächlich den Mut zu haben, das so zu tun. Aber die Empfehlung ist tatsächlich, am Tag vor so einem Termin, und ich glaube, es ist im Buch ja auch ausführlich beschrieben, am Tag vor so einem Termin, wenn ich weiß, ja, und über Tools wie HubSpot und dergleichen, weiß ich ja, ob der Kunde sich das angesehen hat oder nicht. Ja, also so schlau sind wir dann schon. Und wenn ich weiß, der hat sich das nicht angesehen, dann rufe ich ihn am Tag vor meinem Termin an und sage zu ihm, du lieber Kunde, oder lieber Käufer in dem Fall, ist ja noch kein Kunde, wollte ich nur fragen, hast du schon Gelegenheit gehabt, dass du dir das ansiehst? Und der sagt, na, habe ich noch nicht gehabt. Und dann kann man sagen, okay, wie schaffst du das bis morgen, bis zu unserem Termin? Und er sagt, na, ich werde nicht dazukommen, ich schaffe das nicht. Und dann kann man sagen, okay, dann verschieben wir den Termin. Bis wann wirst du dazukommen? Kommst du nächste Woche dazu, dann machen wir unseren Termin nächste Woche. Ja? Aber einfach auch diese, das ist jetzt ein Wort, das ich nicht besonders mag, aber diese Machtposition. Ja? Man kehrt die auch ein bisschen um. Ja, und ich möchte eigentlich nicht in einem Termin drin sitzen, wo ich dieselben Sachen das 35. Mal erkläre einem Kunden. Ja, und ganz ehrlich, der Vorteil für den Kunden ist natürlich auch, er kriegt die Information dann, wenn er sie braucht, ja, beziehungsweise wann er dafür Zeit findet. Und wenn es halt jetzt nicht die Zeit ist und der nimmt sich nicht die Zeit, du hast es eh vorher richtig erwähnt, ja, der Kunde macht sich nicht die Mühe, der Käufer macht sich nicht die Mühe, das zu machen, er wird nicht kaufen bei mir, wenn er das nicht tut. Und somit ersparen wir uns alle die Zeit, um wieder auf das zurückzukommen.
Ja, genau. Und oh meine Güte, wir sind schon mal unsere Dreiviertelstunde so größenordnungsmäßig. Und das rundet es jetzt aber super gut ab, weil er macht dann ein relativ das Abschlusskapitel ist das dann ja, sagt er dann, und Blog ist, also Schreiben ist das eine, aber Video ist ja das Instrument schlechthin heutzutage, wenn man guckt auf YouTube und Co. oder auch selbst TikTok inzwischen, ist ja die Information über Dinge, ist YouTube eine der größten Suchmaschinen. Und dann sagt er eben nochmal, okay, die Selling Seven, also die sieben Videoarten, die dir beim Verkaufen helfen, finde ich super spannend. Und das, was du jetzt eben gerade gesagt hast, ne? Was sind die Fragen, die du jedes Mal quasi gebetsmühlenartig jedem runterleierst, und das sind die idealen, die 80, das 80% Video.
Ja, absolut.
Das finde ich einen ganz wunderbaren Gedanken, und oder das Beispiel, was du schon gesagt hast, ja, jedes Jahr fragt sich und der Mandant wieder, und was muss ich jetzt alles vorbereiten für den
Ja.
Jahresabschluss?
Ja, das ist auch sehr gut, ja. Dass man es wirklich so als Educational Video für den Jahresabschluss macht, ist natürlich eine sehr gute, praktische, weiterführende Idee. Es ist tatsächlich so, dass dieses 80% Video, jetzt alle anderen 6 Videos sind genauso wichtig. Ja? Auch zum Beispiel die Bio-Videos, ja? Wo ich ja zum Beispiel auch sagen kann, wer sind denn die Menschen, mit denen wir hier arbeiten oder mit denen du arbeiten wirst? Ja? Wer sind denn wie soll man sagen, diese Buchhalterinnen auf der anderen Seite, die du noch nie gesehen hast, ja? Aber dann trotzdem Menschen sind, ja? Und vielleicht liefere ich diesen Menschen dann die Belege dann das nächste Mal doch sauberer, ja. Also dieser Effekt könnte natürlich dann auch eintreten. Aber das 80% Video bin mittlerweile nach vielen Jahren so weit, dass ich das als allererstes mit meinen Kunden mache. Warum? Der Kunde muss einmal sammeln, was sind die häufigsten Fragen, die er immer wieder beantwortet, was geht ihm vielleicht sogar auf die Nerven, das immer wieder zu beantworten. Ein Video zu erstellen in einer Qualität, so wie wir jetzt miteinander sprechen, ja, auch über eine Videokonferenz, wo du mir jetzt erklärst, ja, was sind die häufigsten Fragen, gibst Antworten drauf, ist wahnsinnig schnell gemacht. Irrsinnig schnell. Weil ich kenne die Antworten, ich brauche mich nicht mal wirklich darauf vorbereiten, ich kenne die Antworten, weil ich habe schon 100 Mal gegeben. Dieses Video kann ich genauso wie es ist verwenden, mit wenig Schnittaufwand. Somit habe ich einmal ein großes Content-Piece. Das kann ich jedes Mal in einer Kommunikation mit einem neuen Kunden verwenden und sagen, schau, das sind die häufigsten Fragen, die jeder bekommt. Ja. Vorteil ist, der Kunde sieht mich, weiß, wie ich spreche, ohne dass wir uns jemals getroffen haben, ja, vielleicht, weil es nur davor E-Mail-Austausch gab. Das ist ein großartiger Effekt. Das zweite ist, ich habe Material, das ich ihm geben lassen kann, um genau das zu beantworten, die Fragen, die sowieso kommen werden von ihm. Und das dritte ist, ich kann aus diesem Video ein Dutzend andere Content Pieces machen. Ja, ich kann jede Frage für sich verwenden, vielleicht auf Social Media oder vielleicht sogar auf TikTok, so wie du erwähnt hast, ja, um so weit zu gehen, weil die Fragen immer wieder kommen. Ich kann sie verschriftlichen, ich kann sie ausbauen in andere, ich kann sie als Anlasspunkt nehmen, als Ausgangspunkt für tiefergehende Themen. Also deswegen ist das ein wahnsinnig hilfreiches Tool, das als allererstes zu machen. Und ich bin mittlerweile so weit, dass es tatsächlich das allererste ist, was ich mit Kunden oft mache.
Ja, glaube ich auch. Fällt mir gerade ein, es gibt tatsächlich, und ich glaube nicht, dass du das Buch dazu gekannt hast, aber es gibt einen sehr berühmten Steuerberater auf TikTok und Instagram. Der hat Millionen Follower inzwischen, weil der nichts anderes macht als der Steuerfabi in kurze Fragen beantwortet. Also er hat es sehr lustig gemacht auch. Er ist quasi, er selber ist sein digitaler Zwilling. Dann treffen sie sich immer auf dem Espresso und solange er Espresso trinkt, solange darf nur die Antwort dauern. Das ist natürlich ein witziges Format, aber ebenso dieses, ja, wie kann ich jetzt meine Homeoffice-Kosten absetzen?
Ja,
So,
na
dann
großartig.
antwortet er sich, ne? Und das ist genau dieses, was beschäftigt die, welche Fragen stellen die sich gerade? Und er hat da jetzt schon, ich weiß nicht, wie viele Tausende solche Kurzfragen beantwortet und ist damit irrsinnig erfolgreich. Wobei
Ja.
mal jeder sagt, Steuerthema interessiert doch niemanden.
Ja, also ich meine, überlegen wir mal kurz, ja, wenn wir uns kurz vor Augen führen, gerade im Startup-Bereich, ja, haben wir es ja mit sehr, sehr jungen Menschen auch zu tun. Warum sollen die nicht, wenn sie irgendwo sich mit Unternehmensgründung, mein 15-jähriger Sohn spricht mit mir über Unternehmensgründung, ja, warum soll der nicht die Informationen auf der Plattform, auf der er sowieso am meisten Zeit verbringt, Segen oder Fluch, ja, können wir jetzt drüber streiten. Aber warum soll er nicht dort diese Informationen auf die Art und Weise finden, wie sie ihn am besten erreichen? Und offensichtlich gibt es dem Steuerfabi, glaube ich, hast du gesagt, absolut recht, ja, indem er einfach diese Followerschaft hat. Und ich bin überzeugt davon, dass er viele Kunden über das gewinnt, weil sonst würde er es wahrscheinlich nicht machen.
Ja, genau. Also insofern finde ich das toll, deinen Ansatz auch jetzt in der Beratung zu sagen, hey, das ist das Erste, was wir machen. Wir gucken uns an diese FAQ-Bereich, aber mal wirklich aus der Kundensicht beantwortet. Das finde ich dann super spannend. Ich möchte noch 5 Minuten nutzen und kannst auch gleich nochmal deine Gedanken dazu sagen. Ich möchte mir nochmal über Content-Erstellung und KI mit dir nämlich reden.
Okay, ich hab's erwartet, dass das kommen wird, das
Genau.
Thema. Ja.
Aber du wolltest auch noch irgendwas sagen. Sorry, wenn ich dich
Nein,
jetzt gerade.
nein, nein, nein. Reden wir gerne über das Thema. Alles gut.
Ja, genau. Also weil Buchempfehlung, also die Empfehlung im Buch lautet ja definitiv, du musst deinen Content erstellen oder einen Mitarbeiter haben, der es tut. Eine Agentur jetzt beauftragen ist die zweitbeste Lösung. Weil der Mensch eben aus deiner Kultur kommt, direkt diese Fragen beantwortet und. Würdest du heutzutage dann sagen, okay, ja, unbedingt, plus, und außerdem kann man jetzt ja über ChatGPT sich alles schreiben lassen.
Also ist eine Frage jetzt, ob ich empfehlen würde, das so zu machen?
Ja.
Es ist sehr interessant. Ich habe vor einer Woche ein Webinar gestellt und habe da eine Replik auf ein Webinar, das ich zum selben Thema vor einem Jahr gemacht habe. Vor einem Jahr habe ich noch gesagt, die KI wird Redakteure aus bestimmten Gründen niemals ersetzen. Ich habe das revidiert, würde sagen, es wird sie nicht vollständig ersetzen, weil es gibt immer noch Tätigkeiten, die Menschen durchführen müssen. Also Fakten checken, ja, schauen, ob das tatsächlich auch alles übereinstimmt mit der Art und Weise, wie ich kommuniziere oder dass es nicht zu artificial aussieht. Das Thema ist aber so, dass die KI mittlerweile so gut geworden ist und wenn man sie richtig einstellt. Ja, also man kann ja ChatGPT entsprechend schulen. Ja, ich kann sagen, wer sind meine Kunden? Wie spreche ich? Ich muss die KI anlernen. Das muss ich mir nehmen. Dann habe ich mittlerweile wirklich die Möglichkeit, mit sehr, sehr geringen redaktionellen Ressourcen großartige Dinge zu machen. Kommen wir wieder zurück auf unser Video. Ja, kleiner Prozess, ja, aus der Praxis. Ich nehme so ein 80% Video. Ich lasse es von einer KI wie Descript zum Beispiel, das ist ein Tool, das ich verwende, transkribieren. Ja. Lass es, nimm dieses Transkript, gib es in ChatGPT, das ich vorher angelernt habe, wie ich spreche, und sag, schreib mal bitte aus dem 80% Video Transkript bitte. Also erstens einmal, sag mir es gibt eigene KI, die mir gleich die Videos rausschneidet, ja, aus diesen Antworten und kurze Videos daraus macht. Ja, das finde ich noch nicht perfekt. Ja, es ist alles noch nicht perfekt, aber man sieht die Richtung, in die es geht. Ich kann mir daraus zum Beispiel jetzt einen Artikel schreiben lassen. Und den habe ich in 5 Minuten fertig. Dann revidiere ich ihn noch, also review ich den Artikel nochmal. Dann sagen wir mal, ich schreibe einen Artikel in einer halben Stunde oder Stunde, der mir früher in einer Redaktion 8 Stunden gekostet hat, mehr oder weniger. Also, und das Potenzial ist einfach riesengroß. Deswegen, ich finde, jedes Unternehmen muss sich jetzt beginnen, mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es wird die Arbeitswelt grundlegend verändern. Ja, also jeder, der jetzt sagt, ja, aber die KI wird nie meinen Job machen, würde ich sagen, überleg dir nochmal ganz kurz, ja, und schau kurz 5 Jahre oder 2 Jahre oder von mir aus 10 Jahre in die Zukunft. Und ich bin überzeugt davon, egal welcher Job, die KI wird ihn machen, sie wird ihn besser machen als du. Das heißt, du musst jetzt drauf schauen, was sind die Dinge, die du in Ergänzung oder mit der KI machen kannst. Ja, du wirst einfach einen anderen Job haben. Das ist Faktum. Vielleicht auch noch da ein Beispiel. Ich hab dann für dieses Webinar, das ich letzte Woche gehalten habe, einen Avatar von mir selber erstellt. Gibt es eine App? Ja, gibt es zwei Apps. Eins heißt Synthesia, das andere heißt HeyGen. Und da kann ich meinen eigenen Avatar erstellen. Das heißt, ich kann mein eigenes Skript an Text diesem Avatar geben. Und ich muss nicht einmal mehr das Video selber erstellen. Ich muss mir nicht scheren um Belichtung oder sonst irgendwas, ob ich jetzt müde bin oder nicht so gut drauf. Ja, wie auch immer, der Avatar funktioniert so. Natürlich, und das ist jetzt der springende Punkt, also der wichtige Punkt, ich muss natürlich sehr transparent sein mit solchen Themen. Also ich sollte das Unternehmen auch sagen, das ist die KI. Ja, und das bin nicht ich, sondern das ist mein Avatar, der da diese Antwort für dich gibt. Am Ende des Tages wird es dem Kunden aber egal sein, weil er kriegt die Antwort auf seine Fragen. Und somit schließt sich der Kreis wieder. Ja.
Genau.
Aber es ist trotzdem wahnsinnig spannend. Es funktioniert übrigens für mich als Österreicher nicht, weil der Avatar kann nur deutsches Deutsch. Ja. Und ich würde ja niemals so sprechen. Und deswegen kann ich es auf Englisch verwenden oder in jeder anderen Sprache. Das ist auch noch das Feine. Ja. Es wird sofort übersetzt. Aber auf Deutsch funktioniert es leider für mich nicht. Ja. Also deswegen, ich muss meine
Super.
Videos immer noch selbst machen.
Ja, genau. Aber also mein Mann ist ja Wiener. Genau diese Sprache ist ja das sehr Sympathische, wo man gerne zuhört als Kunde. Und was du aber nochmal gesagt hast, und das finde ich wichtig jetzt im Zusammenhang mit KI, ist tatsächlich, dass ich einen Inhalt sehr schnell und leicht in die verschiedensten Formate jetzt transferieren kann. Also ich kann einen Podcast machen, ich kann ein Video machen, ich kann es als verschriftlichten Beitrag machen, ich kann ein Quiz draus machen. Also da kann man jetzt ja
Absolut.
einen LinkedIn-Blogbeitrag und das, glaube ich, dann nochmal das Wertvolle jetzt, dass man wirklich, wenn man sich überlegt, und dann sind wir wieder bei diesen 80% Fragen, all die Fragen, die unsere Kunden beschäftigt, aufgreifen und in so vielen Formaten wie möglich beantworten, online stellen und dann eben somit den Kunden zu einem mündigen Kunden machen, also zu einem gut informierten, der bessere Entscheidungen trifft. Und dafür, also hat das Buch wirklich tolle Ideen und Anregungen. Und die einzige Kunst ist, du musst es machen.
So ist es. So ist es. Das wird dir keiner abnehmen, egal ob du es mit der
Nee.
KI machst oder irgendwie anders, du musst
Genau.
es einfach tun.
Genau, sehr schön. Super, René. Von meiner Seite habe ich alles wunderbar mit dir besprochen. Hast du noch abschließenden Punkt, den du noch nicht losgeworden bist?
Nein, also ich denke, wir haben jetzt auch, glaube ich, in aller Tiefe über dieses Thema gesprochen, aber vielleicht wirklich der Aufruf, es ist so simpel, dass wirklich jedes Unternehmen, das sich nicht damit beschäftigt, einfach wirklich sehr viel Potenzial liegen lässt. Deswegen ist der Aufruf halt tatsächlich, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil angenehmer Nebeneffekt, man lernt seine Kunden besser kennen und man kommt teilweise auch drauf, wie wenig man eigentlich über seine Kunden und deren Bedürfnisse tatsächlich weiß. Und das ist das Schöne daran.
Ja, da fällt mir dann doch noch eine Abschlussidee ein. Tatsächlich, du kannst dir ja auch einfach mal einen deiner Lieblingskunden nehmen und sagen, sag mal alle Fragen, die dir im Zusammenhang mit dir einfallen oder mit mir als Steuerberater zum Beispiel, schreib die einfach mal runter, weil ich würde die gerne dann alle systematisch beantworten.
Absolut, absolut. Mal abgesehen davon, dass das auch eine schöne menschliche Sache ist.
Ja.
Ja, aber auch hier wieder ganz kurz, ja, ich bin jetzt nicht Devil's Advocate, aber AI's Advocate. Das ist etwas, was man übrigens mit der KI auch schon wunderbar durchspielen kann, indem man die KI lernt, wer die Kunden sind und dann sagt, stell mir alle Fragen, die meine Kunden mir stellen könnten. Das kann jeder auch einmal für sich machen. Ist erstaunlich, ja, was da rauskommt. Aber ich finde es auch angenehmer, mit einem Kunden auf einen Kaffee zu gehen und mit ihm zu plaudern.
Genau,
Sage ich auch in aller
genau,
Deutlichkeit.
genau, alles klar. Super, vielen Dank, René. Das war echt spannend, ist ein tolles Buch. Danke, dass du es übersetzt hast, muss man ja auch mal dazu sagen. Und dann wünsche ich allen Zuhörerinnen und Zuhörern, fragt mehr und dann gebt die Antworten. Danke dir. Bis denn. Ciao.
Danke, alles Liebe, Angela.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.